Jeder Junge, der aufwächst, kann sich aufgrund oder entlang seines Geschlechts mit so viel mehr verschiedenen Figuren identifizieren als ein Mädchen oder ein drittes Geschlecht. Das bedeutet, dass das Selbstbewusstsein dafür, viele Dinge werden zu können, in Jungen stärker verankert wird. Die Möglichkeiten sind viel, viel mehr. Genau. Und aber für Frauen oder andere Geschlechter ist das nicht so. Die identifizieren sich, die müssen sich notgedrungen entweder mit den männlichen Akteuren identifizieren oder sich Rollen aussuchen, die diese für Frauen vorgesehen haben.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen, ihr Zuhörenden jeder Identitätszugehörigkeit. Mein Name ist Sven Häusler und ihr wisst, was ihr hört, es sei denn, es handelt sich um einen unbeabsichtigten Taschen-Podcast-Aufruf. Gibt's sowas? Keine Ahnung, bestimmt, es gibt alles. Wir reden heute über Flinter in der Musikbranche und somit über Ausgrenzung, über Gerechtigkeit, über Veränderungen und die dafür notwendigen Bewusstmachungen. Also die typischen Smalltalk-Themen halt. Wir gehen es ganz easy und niedrigschwellig an. Und weil auch ich etwas lernen möchte, sitze ich hier zum Glück wieder einmal nicht alleine. Sie wurde 1984 in Herdecke geboren und wuchs in Dortmund auf. Man sagt auch Ruhrpott. Auch ihre Eltern und ihre Schwester machen Musik. Mit 5 Jahren brachte sie sich selbst das Klavierspielen bei. Und schon als Kind hatte sie verschiedene Bandprojekte und gewann mit 16 den Publikumspreis beim Hegelbacher Sängertreffen am Bodensee. Dabei entdeckte sie der Theatermusiker Jojo Bild und holte sie Jahre später als Live-Musikerin ans Landestheater Tübingen, wo sie 2009 wiederum Matze Bröllochs kennenlernte, mit dem sie später Me and My Drummer gründete, nach Berlin zog und 2012 dort das Debütalbum herausbrachte. Die Band löste sich dann 2018 auf. Seitdem ist sie Solokünstlerin und hat mit deutschen Lyrics angefangen. Ihr erstes Soloalbum erschien 2019. Sie ist außerdem Mitglied von Die Benjamins. Sie gibt Workshops zum Thema Songwriting. Sie schreibt die Kolumne Parole Brandy für den deutschen Rolling Stone und sie hat im März 2025 ihr Debütbuch Fischtage veröffentlicht. Und damit herzlich willkommen, Charlotte Brandy.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank auch, dass du dich auf den Weg gemacht hast, um in Präsenz hier zu sein. Wir sitzen uns also real gegenüber. Ist das Schönste, oder?
Ist so.
Ja, schon.
Ja, vor allem, weil unsere Oberteile heute so gut zusammenpassen. Dein schwarzer, wie nennt man das, Kordelstrick-Pullover und meine Prinz-Eisenherz-Rüschenbluse.
Ja, it's a match. Und dann noch schwarz-weiß und es ist, besser kann es nicht losgehen, ganz ehrlich. Vielleicht doch können wir es noch toppen. Hast du uns ein Highlight mitgebracht, das dir begegnet ist?
Ja, habe ich. Und zwar das kleine Highlight einer ansonsten ziemlich beschissen startenden Woche, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war eine WhatsApp-Nachricht von der tollen Lola Fuchs. Das ist eine Theaterregisseurin und Schauspielerin, die aus Berlin stammt und gerade in Dortmund am Theater tätig ist und tatsächlich jetzt kommenden Samstag Premiere hat. Und die fand ich schon immer toll. Und jetzt habe ich gestern meine erste Fan-Message von ihr bekommen. Sie liest jetzt meinen Debütroman und hat mir eine Seite abfotografiert, über die sie so lachen musste. Und das war mein Highlight der Woche.
Okay, und über die musstest du so lachen, weil es auch humoristisch gemeint war? Oder?
Genau, also sie musste in meinem Buch über eine Seite lachen, die sie mir abfotografiert hat. Und zwar war das Zitat: Am Ende sind wir Dortmunder, Doppelpunkt, niemand erwartet hier ernsthaft eine Verbesserung von irgendwas durch irgendwas.
Okay. Erwartungsfrei durchs Leben kann auch ein Rezept sein.
Ja, durchaus.
So, und jemand hat, glaube ich, mal gesagt, man kann nur enttäuscht werden, wenn man was erwartet.
Ja gut, aber ich möchte denjenigen sehen, der nichts erwartet.
Ja, ist schwer. Ist sauschwer, auf jeden Fall. Und ist vielleicht auch, das klingt dann auch so nach Gleichgültigkeit fast, oder?
Ja, und also solche sterilen Prinzipien sind ja was für Kinder. Also jetzt mal ohne Erwartungen durchs Leben gehen oder jetzt mal nur noch Gemüse essen. Also ich weiß nicht, für mich ist das nichts.
Ja, ich bin auch gegen Dogmen. Ne? Dogma-Film ist auch sowas von 90er, 80er, keine Ahnung. Wann
daran habe ich ja ewig nicht mehr gedacht, Dogma-Film. Aber das war mal ein Thing, ne? Das war Lars von Trier und Konsorten.
Ja, total. Mhm. Das war auf jeden Fall mein Ding, ja. Mhm. Okay, ich habe auch ein Highlight mitgebracht. Ich habe den schiefen Turm von Pisa gesehen.
Wie?
In real. Also ich war vor Ort und das war schöner und beeindruckender, als ich es erwartet habe. Ehrlich gesagt, weil es war eher so ein bisschen eine kleine Durchreise. Und dann fand ich das richtig toll. Also nicht nur diesen Turm, sondern auch so das ganze Gelände und die anderen Gebäude, die da noch so stehen, von denen ich dir nicht sagen kann, wie sie heißen und so. Aber ich fand es ganz schön schön, den zu sehen. Und auch so eine abgefahrene Geschichte, weil der wurde ja gebaut, dann ist das Fundament gesackt und dann hat sich da erstmal, keine Ahnung, 75 Jahre lang oder so keiner rangetraut, weil sonst fällt er noch ganz um. Und dann kam ein anderer Architekt und hat gesagt, nee, ich weiß, wie das geht. Und hat an dem Fundament rumgewerkelt und dann ist er noch schiefer geworden.
Warte mal, ich mach das wieder gerade.
Genau, ich kann das, lass mich durch. Können Typen ja ganz gut. Und dann hat es nochmal 75 oder 100 Jahre gedauert, bis der Nächste sich rangetraut hat. Und bis dahin übrigens, bis zum ersten Absacken, hatte das Ding nur 2 Stockwerke oder so. Also es war halt nur so, keine Ahnung. Ich übertreibe jetzt aber wahrscheinlich 10 Meter hoch. Also so, okay, wie wenig handwerkliches, keine Ahnung. Und sich aber das vor Augen zu führen, dass praktisch über einen Zeitraum von 200 Jahren da erstmal so Schande über dieser Stadt lag, da dachte ich dann so, ey, wir müssen aber entspannter mit den Dingen umgehen. Weißt du, dem BER, vielleicht kommt in 100 Jahren jemand, gibt sein Bestes, aber macht es noch schlimmer.
Ja.
Und dann dauert es normal 100 und dann wird es ein Touristenmagnet.
Ja, voll. Also ich meine, wenn wir jetzt schon so mit so Prinzipien um die Ecke kommen, Verschlimmbesserung ist auch was Rührendes. Ja, total. Und was, wenn ich fragen darf, was war das für eine Durchreise?
Eine Italienreise und dann gab es eine Zwischenstation.
Warte sozusagen. Mal, aber wir haben doch heute Dienstag oder sowas, ne?
Mhm.
Ich habe mich jetzt auf die Woche beschränkt, die ja gestern angefangen hat. Du warst gestern in Pisa?
Ah, na, für mich ist Woche praktisch die zurückliegenden 7 Tage.
Ach so, da hätte ich ja noch was anderes raussuchen können. Aber ich bin ganz zufrieden mit meinem Highlight.
Ich finde es super.
Weil Grüße gehen raus an Lola Fuchs, die Tolle. Ja.
Genau, da hat man gleich noch jemanden supportet.
Ja.
Oder unterstützt oder sogar beides.
Ja. Auf Englisch und auf Deutsch.
Genau. Noch ein kurzes Wort zu Pisa.
Bitte.
Ich finde, dass die bezüglich, also falls die zuhören, sehr, sehr wahrscheinlich, das Städtemarketing sollte echt nicht alle Karten irgendwie nur auf diesen schiefen Turm setzen. Also, weil wenn das Fundament nochmal nachgibt und entweder der fällt ganz um oder der steht auf einmal gerade, wäre auch total blöd, wenn die andere Seite nachgibt.
Hey Leute, vielleicht repariert das mal einer und dann, was habt ihr dann?
Ja, wirklich.
Den Turm.
Es geht da in der Stadt nur um diesen Turm. Und wenn der nicht mehr ist und die Stadt hat noch vieles anderes zu bieten.
Die hat dir ganz gut gefallen, die Stadt, ne?
Ja, die hat eine Mauer auch zum Beispiel.
Was, die Mauer?
Eine Mauer. Ja, das verbindet sie mit Berlin.
Ach so, wie? Eine Mauer, die da
Berlin hatte mal eine Mauer.
Sven, wozu habe ich hier 13 Jahre gewohnt? Also, aber was für eine Mauer hat denn Pisa? Geht die auch mitten durch die Stadt?
Naja, so eine Altstadtmauer, wie die halt alle haben, so zu Verteidigungszwecken und auf der kann man dann laufen. Naja, die müssen sich dann einfach mal Gedanken machen und sich noch ein paar andere schicke Sachen in ihrer Stadt überlegen, damit die Leute einen Grund haben, da hinzukommen.
Ich verstehe.
Ja. Gutes italienisches Essen zum Beispiel.
Mhm.
Naja, auf jeden Fall das so als Ratschlag eines Nicht-Marketing-Experten. Charlotte, bevor wir reden, ich glaube, wir sollten eine kleine Definition in den Raum stellen, wenn wir über Flinter sprechen. Ich würde gern was vorlesen und du ergänzt es oder sagst vielleicht irgendwie, ob das cool ist und wirfst dein Wissen mit rein. Hier wurde mir nämlich aufbereitet, der Begriff Flinter steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und, sagt man, Agender-Personen, würde ich sagen. Das Wort wird in feministischen Kontexten genutzt, um alle Personen sichtbar zu machen, die unter patriarchalen und cis-heteronormativen Strukturen diskriminiert werden. Und ich freue mich gerade so, dass ich das so geschmeidig weggesprochen habe. In der Musikbranche bedeutet das nicht nur Frauenförderung, sondern eine umfassende Perspektive auf Geschlechtergerechtigkeit in generell kreativen, organisatorischen und technischen Bereichen. Und es gibt die Malisa-Stiftung.
Die kenne ich auch.
Ne, die hat nämlich gemeinsam mit der GEMA und mit Music as Women eine Recherche zu Geschlechtergerechtigkeit in verschiedenen Bereichen der Musikbranche durchgeführt. Und die Ergebnisse zeigen für den Zeitraum seit 2010 kaum Verbesserungen. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen. Die Musik in den deutschen Charts wird zu mehr als 85% von Männern komponiert. In den Top 100 Single-Charts 2010 waren 86% der Urheberinnen männlich, also Urheber männlich. 2019 war ihr Anteil mit 91% sogar noch höher. Songs von rein weiblichen Urheberinnen sind in den Charts kaum vertreten. Hier gibt es sogar einen Abwärtstrend. Unter den Songs, die mehr als ein halbes Jahr in den Single-Wochencharts vertreten sind, ist der Frauenanteil vergleichsweise deutlich höher wiederum. Dann habe ich noch US- und UK-Zahlen. So laut Billboard Hot 100 2012 bis 2024 liegt der Anteil an Produzentinnen bei ca. 2%.
Was? Das ist
echt so hart. Songwriterinnen bei ca. 12-14%. So, dann gibt's da noch irgendwie so einen Blick auf das Einkommen in Deutschland, wo nämlich der Gender Pay Gap bei Kulturschaffenden bei ca. 26% liegt. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass natürlich das, oder nicht natürlich, sondern dass leider das Einkommensniveau unter Kreativen sowieso desaströs ist und dann kommt noch so ein hoher Gender Pay Gap dazu. Also, das war jetzt sehr ausführlich formuliert, ist ja alles ein Desaster.
Ich hab, ja.
Ja, magst du was ergänzen?
Nee, sprich erst. Okay. Verzeihung.
So, jetzt habe ich in der Anmoderation kurz gesagt, dass bei dir Familie Musik schon in der Familie steckt. Und jetzt ist aber das eine, Musik zu machen aus Leidenschaft, aus Liebe zur Sache, aber es ist was anderes, auch in der Musikindustrie zu landen. Wie konnte es dazu kommen?
Das ist Definitionssache, ob ich in der Industrie gelandet bin. Ich identifiziere mich persönlich ja erstmal als independent Nischenfrau. So. Ich mache so Musik, dass ich mir ins Gesicht gucken kann, dass ich mir einen Namen aufbaue, der sich auch noch mit anderen Bereichen anreichert. Nicht nur Musik sozusagen. Aber ich versuche die Musik reinzuhalten von so einem, ich sag mal, industriellen oder kommerziellen Druck, was ein absoluter Seiltanz und Eiertanz ist in dem kapitalistischen System, in dem wir halt alle leben und was mich jedes Jahr an mehrere Nervenzusammenbrüche stößt. Aber wie bin ich da reingekommen? Also ich glaube, wenn man jünger ist, dann hat man irgendwie die Überzeugung, dass man Dinge schaffen wird, an denen andere gescheitert sind. Das ist das Schöne an der Jugend. Die Jugend denkt, haha, jetzt komme ich. Und ich habe da irgendwie auch noch so einen Generationenauftrag von meinem Vater und meiner Mutter und vielleicht sogar von meiner Großmutter mütterlicherseits mitbekommen. Ich muss jetzt was aus meinem Talent machen. Ich weiß gar nicht so genau, ob mich ganz persönlich irgendwie jetzt mal frei von allen familiären, man sagt so schön, hinterlegten Bildern, ob ich mich überhaupt irgendwie gerne je auf eine Bühne gestellt hätte, zumindest so gerne, wie andere KollegInnen von mir das offensichtlich tun. Das weiß ich gar nicht so genau. Deswegen, du erwischt mich gerade so ein bisschen an so einem wabrigen, wackelpuddingartigen biografischen Punkt, wo ich denke, ja, wie bin ich eigentlich dahin gekommen, wo ich jetzt bin? Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht. Ich schreibe neuerdings jetzt auch Bücher. Es wird sich sozusagen jetzt auch wieder, es tun sich wieder neue Türen auf, neue Wege auf, neue Gehirnareale werden aktiviert, die mich total interessieren. Aber ich kann es mal so zusammenfassen. Ich war immer Indie-Musikerin. Ich habe immer versucht zu lernen und sozusagen auch in der Öffentlichkeit zu lernen. Habe oft meine Gestalt schon gewechselt, so meinen Stil. Und ja, genau. Und habe das einfach, ich glaube, Musik wird einfach immer meine größte Liebe sein. Mhm. Weil wenn man einfach Musik mal selber gemacht hat und einmal so entflammt war, das kann eine lebenslange Liebe bleiben. Ja.
Ja, da habe ich auch so gerade dran gedacht, die Liebe war offensichtlich stärker, die Liebe zur Sache, als die abschreckende Wirkung von allem, was damit einhergeht, professionell Musik zu machen oder machen zu wollen. Du hast ja auch angefangen, Musik zu veröffentlichen zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht ganz so autonom möglich war oder nicht so einfach so autonom möglich war, wie es heute ist. Also grundsätzlich kann ich ja jetzt als Künstlerin hingehen und sagen, ich veröffentliche auf den Plattformen, das kann ich eigenständig machen, dazu brauche ich eigentlich nichts weiter. So, ich kann das einfach machen, dann kann ich mich selber vermarkten und dann kann ich selber für Präsenz sorgen und so weiter. Also das, wo es dann früher schon mehr Gatekeeper war, weil man musste das Ding irgendwie halt pressen, ob es jetzt Vinyl oder CD war. Und irgendjemand musste das in die Läden bringen. Das war dann so im Selbstvertrieb doch eine größere Hürde, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt. Und ich lasse das gerade, wo du das so aufzählst, nochmal so Revue passieren, wie sich das alles verändert hat. Also mit Me and My Drummer, das war mein erstes Duo-Projekt, haben wir einen Deal gehabt bei dem Berliner Indie-Label Sinnbus. Und der Deal kam zustande 2011. Und das war eben noch eine der letzten starken Indie-Strukturen, würde ich sagen. Es gibt immer noch ein paar Indie-Strukturen, das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen, aber viele sind nicht mehr da, viele hat es umgefegt, so, weil ein Jahr später Spotify gelauncht wurde in Deutschland. Und spätestens mit Spotifys Aufkommen, erzähle ich euch nichts Neues, ist der ganze Musikmarkt völlig umgewälzt worden. Also nämlich einerseits diese Schwemme an Musik, die du ganz richtig beschreibst. Also wenn das sozusagen erstmal sich anfühlt wie eine Demokratisierung, dann machen alle mit und hauen alle ihre Musik raus. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber die Kapitalisierung gibt es ja auch. Also es ist ja so, wir haben ja sozusagen kein demokratisches System mit sozialistischen Strukturen, sondern wir haben ja ein demokratisches System mit kapitalistischen Strukturen. Und innerhalb dieser beiden groben Fliehkräfte hat sich halt eine Konkurrenz und eine eigentlich mittlerweile undurchdringliche Dynamik gezeigt von was für Musik sozusagen bekannt wird und welche nicht bekannt wird. Mhm. Man kann da immer nur so dran rumanalysieren und rumraten. Natürlich gehören Dinge dazu wie viel Biss und der Wille nach oben zu kommen und dieses nach oben kommen wollen. Ich glaube, das ist etwas, was in den MusikakteurInnen nach wie vor sein muss, um es zu schaffen. Das musste früher sein, als es auch Gatekeeper gab oder zumindest als die Gatekeeper noch überall waren. Es gibt nämlich immer noch Gatekeeper. Ob du es jetzt sozusagen über deinen Instagram-Account selber schaffst. Mhm. Der unbedingte Wille, bekannt zu werden, der hilft. Also der ist wirklich eine Währung, in der da gezahlt wird. Und das ist die Währung, in der zwischen KünstlerInnen und Publikum gezahlt wird, letzten Endes.
Mhm. Ist vielleicht auch, ich denke gerade so, also zum einen ist es natürlich, ich glaube, in allen kapitalistischen wirtschaftlich-kapitalistischen Bereichen so, dass das immer da, wo Konkurrenz ist, muss man dann mehr tun, um sich da irgendwie halt abzusetzen. Und vielleicht ist es auch Teil der Gesamtaufgabe. Ich denke gerade so ein bisschen laut nach. Nee, eigentlich ist die Gesamtaufgabe ja, schöne Musik zu schaffen und die in die Welt zu setzen und nicht zwangsweise dann auch für andere Bereiche noch verantwortlich zu sein.
Ich würde es noch ein bisschen komplizierter ausdrücken wollen und so ein bisschen auffächern wollen. Also es gibt den legitimen Wunsch vom Publikum, Musik zu bekommen, die es mag und die es genießen kann. Es gibt den legitimen Wunsch nach Abschalten, es gibt den legitimen Wunsch nach abgelenkt werden und es gibt den legitimen Wunsch nach Katharsis oder nach intensivem Gefühl seitens des Publikums. Aber wenn man jetzt Menschen fragt, die zugegeben, deren Stimmen jetzt auch ein bisschen älter sind, also ich glaube, das war einmal der furchtbare Noel Gallagher und einmal der sehr tolle Nick Cave, was ja so ein bisschen so fast eine Generation ist, aber die sagen beide so unterm Strich in irgendeinem Zeitpunkt ihrer Karriere mal, we have to educate the people. Ne? Also people need to be educated. Das Publikum muss auch erzogen werden. Also man ist natürlich ein Klingt wie ein verbotener Satz, aber da ist, finde ich, auch was dran. Also ich finde auch, dass es Musik geben muss, die was anderes von seinem Publikum will, als nur als Dienstleistung es zufriedenzustellen. Sondern die wegen einer ganz anderen dritten Sache auf dieser Welt ist. Und diese dritte Sache würde ich mal so beschreiben: Diese Kunst oder Musik in dem Fall kann ein Versuch sein, eine Brücke schlagen zu wollen von Künstler zu Publikum und rausrufen zu wollen, ich bin so und so geraten als Mensch und in meiner menschlichen Erfahrung erlebe ich dies und jenes und das fühlt sich für mich irgendwie anders an als die ganzen Gefühle, die ihr da so konsumabel habt und besprecht. Und das fühlt sich wie was Drittes an, was Abseitiges an. Und dann will man das rausschicken und damit fragt man die Welt, wer noch? Also wer da draußen ist vielleicht noch so wie ich, um sich weniger allein zu fühlen.
Was ja das Tollste ist, was Musik machen kann. So vielen
so ist es.
Menschen das Gefühl zu geben, ach guck mal, ich bin gar nicht alleine.
Genau. Und vielleicht, also jetzt, wo wir nämlich so drüber nachdenken, wenn man es so ausdrücken würde, dann wäre ja sozusagen also die sogenannte Mainstream-Musik legitim, weil das sind dann offenbar eventuell zwei Parteien, die sich über etwas einig sind. Taylor Swift und ihre Fans sind sich vielleicht einfach einig über diese Ästhetik. Und dann gibt es wie eine geschmackliche Minderheit oder eine, ich sage jetzt mal nicht nur geschmackliche, sondern vielleicht sogar eine, so von der Persönlichkeitsstruktur her, eine Minderheit, einfach so, ja, das gab es ja schon immer, das ist ja klar. Es gibt ja Leute, die sind ein bisschen anders. Und die müssen sich dann auch wieder finden dürfen, damit die nicht hinten rüberfallen. Und diese Art von Musik ist bedroht. Also die fällt durch das kapitalistische große Raster.
Und dieser dritte Teil und das damit einhergehende, der Drang, dass man das auch will. Also ich will dann aber auch, dass die Leute erfahren, dass ich dieses Angebot habe. Ist das was Geschlechterspezifisches?
Um mal zum Thema zu kommen. Nein, das ist nichts Geschlechterspezifisches. Es gibt da aber, glaube ich, besondere Prägungen. Also ich denke, wenn wir so auf so geschlechterspezifische Prägungen hinaus wollen, dann fängt es schon mal, okay.
Ich sag ja, ist ein Smalltalk-Thema.
Ja, total. Also ich will es mal so versuchen, ganz, ganz vereinfacht abzureißen. Man stelle sich vor, du hast gerade so viele schöne Zahlen vorgelesen. Man stelle sich vor, die wirklich absolute Mehrheit der Menschheit, die Akteure waren in der Kunst und in der Musik, waren Männer und sind immer noch Männer. Was passiert denn rein mathematisch dann? Dann passiert Folgendes. Jeder Junge, der aufwächst, kann sich aufgrund oder entlang seines Geschlechts mit so viel mehr verschiedenen Figuren identifizieren als ein Mädchen oder ein drittes Geschlecht. Das bedeutet, dass das Selbstbewusstsein dafür, viele Dinge werden zu können, in Jungen stärker verankert wird. Die Möglichkeiten sind viel, viel mehr. Wenn Möglichkeiten viel, viel mehr sind, dann darfst du auch ein Freak werden. Es gibt sozusagen wirklich das ganze Spektrum. Genau. Und aber für Frauen oder andere Geschlechter ist das nicht so. Die identifizieren sich, die müssen sich notgedrungen entweder mit dem mit den männlichen Akteuren identifizieren oder sich Rollen aussuchen, die diese für Frauen vorgesehen haben. Weil für andere Geschlechter haben die ja kaum sowieso irgendwas vorgesehen. Muss man auch noch dazu ergänzend sagen. Wie war deine Frage nochmal?
Das ist total egal, weil das, was du gesagt hast, ist super. Und eigentlich können wir hier den Deckel drauf machen, weil das war jetzt in a nutshell das, glaube ich, was wirklich das Kernthema des Ganzen ist, nämlich Sichtbarkeit. Also das behaupte ich jetzt mal einfach hier so. Mhm. Nämlich Sichtbarkeit und damit Vorbildfunktion. Also etwas reinpacken in das Farbspektrum, damit heranwachsende Menschen sich alles rauspicken können, was da existiert in der Welt. Und diese Sichtbarkeit ist ganz offensichtlich, übrigens, ich glaube, fast in allen öffentlichen Bereichen nicht gegeben und somit dann halt eben auch in der Musikbranche nicht. Und ich hatte neulich ein Gespräch und dann ging es halt darum so, ja, aber müsste man denn jetzt nicht genau ausrechnen, wie hoch ist der Anteil bestimmter Gesellschaftsgruppen an der Gesamtgesellschaft und daraus dann errechnen, was für prozentuale Zahlen in der Musikbranche denn auch legitim wären oder irgendwie sowas. Also es wurde dann kompliziert an der Stelle. Und ich denke so, nee, es geht darum, eine Sichtbarkeit zu schaffen für alles, was es gibt.
So. Ja, darf ich das ergänzen?
Gerne. Klar.
Oder hattest du gerade noch einen Gedanken, den du noch nicht, du wolltest gerade noch was sagen?
Bitte, ich hätte jetzt, glaube ich, noch 5 Sätze gesagt, die aber im Grunde repetitiv sind und das Gleiche nochmal sagen.
Okay, alles klar, weil dann wollte ich dazu noch Folgendes ergänzen. Sichtbarkeit ist für mich ein Wort, was danach klingt, wir machen etwas sichtbar, was es bereits gibt. Mhm. Aber es geht eigentlich noch einen Schritt davor um Denkbarkeit. Mhm. Und zwar um die Denkbarkeit von beispielsweise einem Mädchen, dass es sich überhaupt erstmal vorstellen können muss, etwas anderes zu werden als, weiß ich jetzt nicht. Also Taylor Swift vielleicht oder...
Oder früher dann mal Britney Spears.
Ja, ich meine, also wir reden aber jetzt auch so, als gäbe es nicht wirklich tausende tolle, facettenreiche Künstlerinnen seitdem. Es gibt natürlich unfassbar viele tolle Künstlerinnen und von daher hast du recht, da ist das Sichtbarkeitsproblem wieder. Aber ich glaube, für so ein Umdenken in den Köpfen, die nicht in so progressiveren Bubbles sind. Und das ist ja eigentlich das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem, finde ich, sind die Orte, an denen nicht progressiv schon im Übermorgen irgendwie gelebt und performt wird, sondern Orte, wo kleine Mädchen und kleine Kinder anderen Geschlechts rumhocken und eigentlich gar nichts mitbekommen von Möglichkeiten, wie sie anders leben können, als stereotype Geschlechterrollen zu bedienen. Mhm. Und das ist ja das alte Problem von progressiveren Ideen, dass die es irgendwie nie so recht schaffen wollen, in die Mitte, in die sogenannte Mitte der Gesellschaft. Und was wir jetzt gerade erleben, ist ja auch wie nennt man das? Backlash. Mhm. Ein totaler Backlash der patriarchalen Wut, nämlich darauf, dass die FeministInnen es doch ernst meinen und doch wirklich ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Und dazu möchte ich auch noch was sagen. Mir wurde was bewusst über die Tatsache, warum Männer eigentlich so festhalten. Die müssen festhalten. Die werden auch nicht freiwillig aufhören, nicht mehr festzuhalten. Das werden wenige sein, die das machen. Und zwar wird es denen in der Regel wirtschaftlich okay gehen. Das werden aufgeklärte, junge oder auch ältere Männer sein, die aber ganz gut gestellt sind. Und den nötigen geistigen Hintergrund dafür haben. Aber der Rest muss festhalten an der patriarchalen Grundidee des Lebens, denn die sind ja auch gegenseitig Konkurrenten. Also das heißt, die Konkurrenz, und das ist jetzt wirklich, ich hatte so eine Glühbirne über meinem Kopf und das ist noch gar nicht so lange her. Dabei weiß das, glaube ich, jede Person, die sich so ein bisschen auskennt, schon seit ewigen Zeiten. Aber ich dachte so, na klar, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist, was Männer natürlich denken. Das denken die über Ausländer und das denken die über Frauen und das denken die über Flinterpersonen. Wenn die jetzt alle plötzlich Chancen bekommen, es liegt ja auf der Hand. Wo bleib ich dann? Mhm. Ich kann mich ja nicht mal durchsetzen gegen meinen männlichen Konkurrenten. Mhm. Und daher macht es mathematisch komplett Sinn, dass die das nicht zulassen können. Und dass die festhalten an Dingen, die sie fälschlicherweise biologisch legitimieren oder ja, so naturgegeben oder so. Und das ist, glaube ich, das Problem daran.
Ja, wobei ja die Konsequenz daraus nicht, keine Ahnung, Gott gegeben ist oder so, ne? Also das ist ja fast ein Verständnis, was du da aufbringst. So, naja, klar ist es so. Also da sind halt Männer und dann wird halt wird der Arbeitsmarkt enger, weil da sind jetzt noch mehr Menschen, die sagen, ich will aber auch, und dann bedroht mich das. Total richtige Beobachtung, so ist das halt. Aber die Frage ist ja, was man draus macht.
Ja, klar.
Man sagt halt irgendwie, okay, das einzige Mittel ist jetzt irgendwie halt Wohlstandsbewahrung. Mhm. So, bevor ich jetzt irgendwie auch noch meinen Job verliere, soll halt einfach alles bleiben, wie es ist. Und dann nehme ich lieber in Kauf, dass weiterhin Personengruppen beziehungsweise die Hälfte der Gesellschaft mindestens irgendwie halt außen vor bleibt. Das nehme ich dann in Kauf, Hauptsache mir geht's gut. Also da gehört schon irgendwie auch ein ganz schönes komische Charaktereigenschaften dazu, um diese Konsequenz zu ziehen, finde ich persönlich. Und ich kann total, das ist total richtig, was du sagst. Also, und das kann ich als älterer, weißer, heterosexueller Mann total sagen. Natürlich ist das so. Mhm. Also, ich bekomme Aufträge nicht, weil die woanders hingehen. Mhm. Weil das gerechter ist, dass die jetzt auch mal woanders hingehen. Mhm. Und das ist teilweise schwer zu schlucken, gar keine Frage. Mhm. So, klar, denke ich dann manchmal so irgendwie, okay, will mich aber warm anziehen. Und ich würde auch sagen, dass ich nicht unbedingt zu den Menschen gehöre, die von irgendwelchen Boys Clubs profitiert hätten oder irgendwie halt so in Zirkeln waren, wo man sich gegenseitig, weil man halt Buddies sind oder irgendwie sowas. So, sondern habe mir das auch schon immer halt sehr erarbeiten und erkämpfen müssen, meine freiberufliche Tätigkeit, meine kreative Tätigkeit und so. Aber trotzdem würde ich ehrlich gesagt niemals auf den Gedanken kommen, zu sagen, nö, da will ich lieber eine gesamtgesellschaftliche Ungerechtigkeit beibehalten, als dass jetzt irgendwie ich halt es schwerer habe.
Das heißt, du hast aus der Rolle eines Mannes, der sich eigentlich ein bisschen auch identifizieren konnte mit so einer, jetzt nicht komplett, aber auch so ein bisschen identifizieren konnte mit einer leiseren Minderheit, sag ich mal, hast du nicht die Konsequenz gezogen, auf die auch noch draufzuhauen, sondern eher Verständnis zu entwickeln für eine Gerechtigkeit.
So nehme ich mich selber wahr. Ich hoffe, dass das irgendwie auch, das reale Bild widerspiegelt, aber so nehme ich es wahr, ja. Mhm. Aber natürlich ist halt alles, was du davor gesagt hast, nämlich, dass es den Bias gibt, dass das überall, wo Männer in Entscheidungspositionen sitzen, die mich mit Sicherheit immer bevorzugt haben bei ihren Entscheidungen, weil sie sich da mehr related gefühlt haben zu mir, auch als Mann, als zu einer Frau. Wenn du sagst, du hast 2011 angefangen, Musik zu machen, aus meiner eigenen musikalischen Vergangenheit kann ich sagen, wenn ich ein Meeting bei einer Plattenfirma hatte und wir waren ein Mann und eine Frau, dann sind sofort alle davon ausgegangen, dass die Frau die Sängerin ist von einem Musikprojekt. Keiner ist auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht die Verlegerin ist und ich der Künstler oder irgendwas. Also totale Stereotype. Und die Zahlen, die ich vorhin vorgelesen habe, zeigen, dass sich da nichts geändert hat. Insofern, ja, für mich würde ich das reklamieren, dass ich das Gefühl habe, da irgendwie halt die von dir beschriebene Perspektive drauf zu haben. Aber gesamtgesellschaftlich scheint da ja trotz all der Aufklärung sich noch nicht so viel geändert zu haben, oder?
Ich kann das nicht überblicken, aber nochmal einen Bogen zurückgeschlagen auf deine Bemerkung, dass das so ein bisschen wie Verständnis klang, ne? Also hast du ja bestimmt auch bewusst provokant so ein bisschen so gesagt. Ich versetze mich ultra gerne in meinen Gegner rein. Also das ist meine Philosophie bei eigentlich allem. Und ich gehe auch immer davon aus, das ist ja auch gelebter Feminismus, dass ich jedermann sein kann. Das heißt, also ich kann mich sozusagen, es gibt keinen Mann, wo ich nicht denke, niemals, also keine menschliche Existenz, die mir zugeteilt, meiner Seele zugeteilt würde, die würde das nie machen, was der da macht. Ich glaube, meine Seele, wenn die in den falschen Körper zur falschen Zeit gepflanzt werde, dann würde die Leute umbringen können, dann würde die Imperien aufbauen wollen, dann würde die Leute versklaven können. Das ist alles menschliche Natur, leider. Und ich glaube, dass es voll wichtig ist, erstmal zu verstehen, dass Männer nicht Angst haben vor Frauen als Körper, sondern vor Frauen als Demografie oder als Gruppe, als Konkurrenzgruppe. Und vor den sogenannten Migranten auch. Also das sind Gruppen, die Männer subjektiv bedrohen und deren ihren Status streitig machen. Das denken die. Und das ist, glaube ich, total wichtig, das zu kapieren und da nicht aufzuhören, weiterzudenken. Weil, was ist denn, wenn wir das weiterdenken? Dann kommen wir ja auf dieses Thema Konkurrenz. Dann kommen wir ja darauf zu denken, okay, in einem System, was sich so spitz nach oben zuläuft, dass alle eigentlich so übereinander steigen mit ihren Ellbogen, kann es nur komplettes Desaster geben und da kann es nur Ungerechtigkeit geben. Es herrscht ja sozusagen schon in der Natur des Systems eine Ungerechtigkeit. Und da unten, wo es breiter wird bei so einem Pyramidenmodell, da hauen sich alle die Köpfe ein. Also da unten, wo sozusagen die schwächeren Gruppen laut werden, die kommen nicht nach oben dran an die großen Akteure, also gehen die aufeinander los. Ja. Und solche Klassenkampftheorien sind dann bei mir aufgeblüht, nachdem ich das kapiert habe. Okay, die Männer haben einfach Angst, die nehmen denen den fucking Arbeitsplatz weg. So. Mhm. Und das liegt ja im System begründet und weder in der Tatsache, bin ich ein Mann oder eine Frau.
Okay, Thema Gerechtigkeit. So, ich glaube, eigentlich funktioniert Gerechtigkeit nur, wenn sie universell ist. Also wenn niemand mehr übrig bleibt, der das Gefühl hat, hier ist was ungerecht.
Ja, nehme ich mal so.
Mhm. So, ich denke jetzt auch einfach nur laut.
Mhm.
So, also es gibt keine singuläre Gerechtigkeit, eine isolierte Gerechtigkeit, sodass das, was für die eine Personengruppe gerecht ist, aber für die andere ungerecht, wird in der Gesellschaft letztlich auch nicht zum Ziel führen, denke ich. Das heißt, das Ziel, was eigentlich angestrebt werden muss, ist, dass alle mit einer Situation fein sind und die als gerecht empfinden. Das heißt, einige Männer müssen lernen, dass, ja klar, sind auch Frauen Konkurrenten, KonkurrentInnen, so wie andere Typen, so wie das dritte Geschlecht. Also alle Menschen konkurrieren vielleicht in irgendwelchen Bereichen miteinander, um den Parkplatz, um Arbeit,
aber alles. Aber das ist so ein Klassiker, glaube ich. Es gibt so ganz grob so zwei Weltbilder. Und das eine geht vom bestmöglichen Idealzustand aus und will dahin streben. Und das andere will das kleinstmögliche Übel und Schadensbegrenzung auf der eigenen Seite. Das heißt, das ist was sehr viel Negativeres. Ne? Also wenn du sagst, Gerechtigkeit muss es für alle geben, dann gibt es einen Aufschrei von Leuten, die sagen, wie weltfremd ist denn der? Ne? Also weil die sagen so, Gerechtigkeit gibt es nicht mal für mich zu Hause. So mäßig. Mhm. Und ich glaube, dass diese, die eine Gruppe, man braucht auch irgendwie beide Gruppen, glaube ich. Also ich glaube, man braucht...
Was meinst du mit beide Gruppen?
Ich glaube, man braucht schon die, die in ihrer Vernageltheit und ihrer Blödheit oder ihrem Schmerz und ihrer Traumatisierung vielleicht, denken, es kann gar nichts Gutes geben, dann will wenigstens ich meine Schäfchen ins Trockene bringen. Dieses Weltbild meine ich, ne? Das ist was sehr Negatives. Und ich glaube, dass die gibt es einfach. Also das, die können wir uns jetzt auch nicht weg illusionieren, sondern diese Menschen existieren und die sind auf der ganze Planet ist voll davon. So. Und die können nicht idealistisch denken. Das geht einfach nicht. Das haben die nicht gelernt. Das können die auch nicht mehr aufbringen. Und dann wiederum gibt es die sogenannten IdealistInnen, die auch, denen muss es auch gar nicht ursprünglich mal gut gegangen sein. Die können aus allen möglichen Gründen IdealistInnen geworden sein. Und die, glaube ich, hantieren eher mit Ideen, wie du sie gerade umrissen hast. So, es muss Gerechtigkeit für alle geben. Aber das sind so große Worte, dass so ganz viele Leute darunter, glaube ich, erstmal sich komplett die Köpfe einhauen würden. Also allein so eine Aussage, die kommt so harmlos und sehr gut gemeint daher. Aber ich glaube, es gibt unheimlich viele Menschen, die die einfach die aufs Dach steigen würden und sagen würden, wo lebst du denn, dass du überhaupt denkst, das wäre möglich. Mhm.
Ja. Und sie widerspricht natürlich auch dem Kapitalismus, mit dem Kapitalismus einhergehenden Konkurrenzgedanken und dem Egoismus, der dem ja auch innewohnt.
So ist es. Art. Ja, total.
Jetzt hast du aber, du bist ja hingegangen, und das müssen wir jetzt auch endlich mal erwähnen in der 42. Minute dieses Podcasts ungefähr, du hast dein letztes Album aufgenommen, ausschließlich mit Flinterpersonen.
Ja.
So. Einfache Frage, warum?
Ich wollte mal wissen, wie das ist.
Wie ist es?
Es war anders. Mhm. Also ich bin auch weiß und hetero und ich habe in meinen vorigen Produktionen und auch in der Produktion danach, wieder seitdem habe ich nämlich schon wieder im Studio eine Zeit verbracht, immer Folgendes an mir selber bemerkt. Ich habe immer die Situation so ein bisschen harmonisch geflirtet. Das war einfach ganz tief in mir drin. Also ich wollte einfach dem Produzenten oder dem Engineer, das war oft dieselbe Person, Selbstbewusstsein geben und ein gutes Gefühl geben und habe mich mit Sachen zufrieden gegeben, weil ich dann so gar, ich bin super sensibel, was Stimmungen angeht, und wenn jemand sich unsicher fühlt, dann ist es mein ich muss den wieder sicher machen, und dann bin ich so ganz charmant und dann bin ich so ganz nett und so, und das ist ja alles kompletter Quatsch, wenn man was arbeitet, weil da will man ja was anderes. Also man will ja, dass das bestmögliche Ergebnis dabei rauskommt. Und ich hatte mir eingebildet, wenn ich nicht mehr flirten will, was ich mit Frauen in der Regel nicht will, es gibt Ausnahmen, dass ich dann zu einem besseren, schnelleren Ergebnis komme. Es ist teilweise auch so gewesen. Also die Studiozeit war extrem entspannt und angenehm, extrem effizient. Also wir haben in, ich glaube, 3 Tagen 9 Songs eingeballert oder sowas. Also es war richtig toll, effizient und sehr, sehr konstruktiv und sehr, sehr konzentriert und tolle Stimmung. Es waren zwei wirklich beeindruckende Engineeringen. Also Engineers, weibliche Engineers.
Genau, englische Worte
zu Deutsch zu gendern, ist totaler Quatsch. Nee, nee. Genau, also es waren 2 weibliche Engineers und die waren mega toll. Die eine war aus Australien und die andere aus, ich glaube, Mexiko oder Chile oder so. Und die waren beide so super entspannt. Und die ganze Band war großartig und deswegen ging das schnell. Und die Probleme gab es dann hinterher beim Mix. Es gab nämlich einfach keine Mischerin in Deutschland, die Zeit hatte oder gut genug war. Weil das muss ja zusammenkommen. Es muss ja in einer ganz kurzen Zeitspanne jemand auch available sein. Ne? Und dann musste ich ausweichen auf die USA. Und da habe ich das einer Frau in die Hände gegeben, die hat es super gemacht, aber die mischt normalerweise elektronische Musik. Und also ich musste sozusagen, da haben wir es wieder. Ich hatte nichts Passgenaues für meinen Stil als Flinterperson. Mhm. Das gab es einfach nicht. Mhm. Es sind nicht genug Mixing Engineers eine Flinterperson, ja, sodass ich darauf hätte zurückgreifen können. Und deswegen gab es da Kommunikationsschwierigkeiten und hin und her und so. Und aber am Ende war das Album dann fertig und ich bin mega stolz auf das Album. Also ich finde, es hat Schwächen, aber es hat auch komplett krasse Stärken. Und es war wirklich ein toller, smoother Arbeitsablauf. Cut zu 2025 war ich jetzt schon wieder mit einem Mann im Studio und ich habe komplett denselben Fehler von früher gemacht. Der war hier und da mal unsicher und ich habe Sachen abgenickt, die ich jetzt bereue.
Okay. Trotz des Lernprozesses davor und dieser ganz bewussten Entscheidung, so dass wir... Entschuldigung, ich will kein Salz in die Wunde streuen.
Also trotzdem du wusstest...
Ja, aber du hast doch das alles gewusst.
Ja, also ich habe, da muss man zu meiner Verteidigung sagen, du hast ja völlig recht, ich habe davor 6 Monate lang damit verbracht, mir selber Romanschreiben beizubringen, weil ich hatte vom Verlag eine Vorgabe, das in 6 Monaten abzugeben und war auch noch so blöd, ja zu sagen und dass mir, also ich habe, das macht niemand. Niemand schreibt in einem halben Jahr ein Buch und schon gar nicht sein erstes, beziehungsweise ihr erstes. Ich war komplett im Arsch im Studio. Ich war so überarbeitet, kreativ so ausgewrungen, dass ich auch deswegen hier und da Entscheidungen abgenickt habe und nicht weiter größer, ich konnte gar nicht größer denken.
Na und wenn ich da noch was zu deiner Verteidigung sagen darf, das ist ja eigentlich soll das ja auch nicht so sein, dass man sich im kreativen Prozess begibt und währenddessen aber sich noch die ganze Zeit bewusst machen muss, wie man sich in diesem Prozess gibt und worauf man zu achten hat.
Genau.
Also dafür Energie aufzubringen, das sollte ja eigentlich gar nicht so sein. Ich fand es super interessant, gerade wie du das dargestellt hast, deine Zusammenarbeit mit männlichen Mitstreitern, Engineers, Produzenten, was auch immer, weil ich das exakt total gut kenne und das auch mache. Also so People-Pleasing.
Ja, genau.
Aber ich muss sagen, dass, also ich weiß, dass es auch in diesen negativen Bereich geht, den du beschrieben hast, so dass man dann halt irgendwie auch vielleicht Abstand nimmt von Dingen, die einem selber wichtig sind und die zulässt zu gefallen der anderen Person. Aber ich empfinde es immer so, dass eher es einen positiven Aspekt hat, weil ich sehe das als Motivationsmaßnahme. Ich gebe sehr, sehr gerne anderen Beteiligten ein gutes Gefühl und das Gefühl, dass sie in ihrem Können, in ihrem Talent wertgeschätzt werden, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das die Menschen sehr motiviert. So, und manche reagieren ja auf negativen Druck und so ich glaube eher an den positiven Druck. Sagen so, voll geil, ist hier gern gesehen. Ich habe aber auch, und ich rede jetzt eher von dem Bereich des Filmemachens, ich habe aber auch das große Glück, mit einem Umfeld zu arbeiten, wo echt so tolle Menschen involviert sind, die sehr egofrei daran gehen und eine Zuständigkeit ganz klar akzeptieren. Es heißt, da muss ich auch gar nicht so große Kämpfe austragen. Ne, da wird akzeptiert, ey, am Ende des Tages, man kann darüber irgendwie, man kann Gedanken einbringen, aber wenn Svensson sagt, er möchte es so, dann wird es halt auch hingenommen und jeder trägt seinen besten Teil dazu bei, weil es auch genug Situationen gibt, wo es so ist, so, ey, wo ich dann sage, geiler Gedanke. So, also es ist ein Wechselspiel und deswegen funktioniert es, glaube ich.
Voll, voll gut. Also es klingt, und genau so war die Atmosphäre da auch im Studio. Das lag jetzt aber nicht zwangsläufig am Geschlecht, sondern es waren einfach coole Personen. Ne? Es waren einfach professionelle Personen, die waren keine, blödes Wort, aber es waren keine Primadonnas, so, überhaupt nicht, sondern die waren professionell, nicht unsensibel, die waren alle, es sind alles sehr sensible Personen, aber professionell und konstruktiv. und einfach auch so erwachsen genug, so, warum sollte man im Studio aufmucken? Die kriegen Geld von mir, warum sollten die aufmucken? Also jetzt auch mal so gesehen, ne?
Naja, oder werden halt auch gesehen wahrscheinlich, ne? Wenn sie halt was einbringen, dass so das...
Aber man würde sich ja wundern. Ich habe schon mit Typen zusammengearbeitet, die haben auch Geld von mir bekommen. Was meinst du, was die dachten, was das jetzt hier ihrs ist? Ihr Lied, ihr Snare-Sound, ihr Beat, ihr Mix. Ja, nur. Und ich dachte immer, ich komme doch wirklich buschikos daher. Ich lege mir extra schon immer so eine große Fresse zurecht, damit ich sofort mit so ein paar Signalen markieren kann, ich habe was drauf, ich bin kein Omega-Tier, so in der Hackordnung habe ich hier was zu sagen. Du musst dich jetzt musst gar nicht erst versuchen, dass hier, da steht Charlotte Brandy drauf auf der Musik. Du musst gar nicht erst versuchen, dich künstlerisch hier verwirklichen zu wollen, ehrlich gesagt. Mhm. Und diese Empfindlichkeit entsteht sofort, wenn jemand aus seiner Position fällt. Wenn ich in einem Kollektiv arbeite, wo nicht Charlotte Brandy draufsteht, einen Teufel werde ich tun und irgendeine Bossmütze aufsetzen. Wirklich nicht. Also nicht, dass ich den Impuls nicht hätte, weil ich ein alter Klugscheißer bin, aber ich mache es nicht, weil es ist dann nicht meine Aufgabe. Ne? Und selbst Männer, die ich bezahlt habe dafür, dass sie für mich, für mein Projekt arbeiten, haben irgendwann gedacht oder sehr schnell gedacht, egal wie bestimmt und klar ich in meinen Wünschen war, nein, das wäre jetzt aber irgendwie ihrs. Oder fanden, wenn ich Dinge dann noch verlangt habe, die einfach gemacht werden mussten oder die zum Beispiel, der Klassiker ist eigentlich, es läuft was nicht nach Plan und das ist in Deutschland ja sowieso immer eine Riesenkatastrophe und in Deutschland kommt dann immer die Frage, Achtung, was ist dann die Frage? Wer ist schuld? Ich war das nicht. Also es kommt so, es läuft was nicht nach Plan und der Typ ist immer sofort in diesem, ja, aber das ist, weil du, Charlotte, lalalala. Und ich denke so, Alter, ich dekliniere es dir eigentlich jetzt nochmal zu Ende. Das liegt nicht an mir, das liegt an dir. Am Ende des Tages liegt es, ist, und weißt du was, ich will darüber gar nicht reden, an wem es liegt, sondern ich möchte, dass wir jetzt das lösen. Mhm. Und ich werde so empfindlich, was das angeht, weil ich glaube, anders als du, du scheinst wirklich so ein, ja, du scheinst es gerne zu machen und dir auch leisten zu können, mit Menschen erwachsen zu kommunizieren. Und ich mache das eigentlich auch mega gerne, aber ich bin wirklich auch, ich bin jetzt wirklich nicht durch so eine krasse Schule und ich habe jetzt nicht, wer weiß, was alles Schlimmes erlebt, gar nicht. Aber immer wieder in entscheidenden Momenten, sage ich mal, standen Männer vor mir, die sind einfach zu Staub zerfallen, wenn ich gesagt habe, so, nee, ich will das aber anders. Und es ist auch mein Recht, das hier zu verlangen. Und das heißt, ich musste mir im Gegensatz zu dir, Geschlechter untypisch, was angewöhnen, was normalerweise tradiert männlich gewesen wäre. Mhm. Ne? Und zwar einfach bossy sein. Ohne diese Bossiness hätte ich das so nicht geschafft, dann hätte ich mich so halt so nicht verwirklichen können. Ist ja klar. Mhm. Und das finde ich auch schade.
Glaube ich natürlich sofort. Und kenn auch ja, viele so eine Darstellung. Und das sind natürlich alles Erlebnisse, die ich gar nicht haben kann. Weil, ja, wie denn? So. Und selbst ich kenne aber Situationen, wo ich das Gefühl habe, so, oh mein Gott, müsste ich eigentlich mehr Fußballwissen haben, um hier akzeptiert zu werden in dieser Runde.
Weißt du, was ich meine? Müssten also, wir noch primitiver sein?
Na, bin ich gar nicht. Fußball, geile Sache. So, ich habe einfach nicht so einen großen Bezug und vor allem keine Expertise darin. Aber weißt du, so mehr vermeintlich, sind ja auch nur zugeschriebene Attribute, aber vermeintlich männlicher sein, um hier halt irgendwie einen Fuß auf den Boden zu kriegen.
Wo in dieser, denn zum Beispiel?
In dieser Runde. So, ach, das kann, gerade wenn ich zurückdenke an meine Musikzeit, dann gab es ja schon häufiger halt so Gruppen von Mitarbeitenden von Plattenfirmen und so, wo ich dann halt irgendwie so ein Gefühl hatte. Oder das, in der Filmbranche und so gibt es natürlich irgendwie genauso. Für mich ist dann auch da immer die Konsequenz so, okay, dann ist das hier nicht mein, dann ist das nicht mein Gebiet.
Ich konnte die immer nicht ernst nehmen. Ich war mal bei Universal im Studio und sah mal für eine Sekunde lang so aus, als würde mir in My Drummer so ein Mainstream-Deal bei Universal kriegen. Und ich war da oben und ich war so, Leute, ich kann euch einfach nicht ernst nehmen. Ihr meint was anderes als ich. Ich meine was anderes.
Ist denn das, was du jetzt gemacht hast, dieses Album komplett mit Flinterpersonen, das ist ja ein Experiment für dich gewesen, um herauszufinden, so was verändert es für dich, auch im kreativen Prozess oder gerade im kreativen Prozess. Das war bestimmt auch eine Art von Signal der Solidarität.
Unbedingt, oder? Ja. Mhm. Ich wollte in meiner Mini-Welt ein paar Arbeitsplätze schaffen.
Ja, 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 nein, man muss
und
ja,
eine Sichtbarkeit.
Man muss ja das praktizieren, von dem man hält, von dem man denkt, dass das halt irgendwie, dass das so das Bild ist, wie man es gerne haben möchte. Das macht ja dann Sinn, das auch zu praktizieren.
Ja.
So, hat es Spuren hinterlassen?
Nicht so viel, wie ich wollte. Irgendwie kann sehr subjektiv und ungenau sein, aber ich habe so für mich das Gefühl, dieser feministische Zusammenhalt, der ist schon wieder nicht mehr so stark oder die Leute haben mehr Schiss gekriegt oder so. Also ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass ich dadurch mit mehr Frauen in Kontakt getreten bin, die oder mich sich mir so ein feministisches Utopia eröffnet hätte, wo jemand gesagt hätte, ey, du hast doch das Album nur mit Flinterpersonen gemacht, komm mal mit, ich zeig dir jetzt, wo alle sind. Aber das ist nicht passiert. Und es gab zwar so hier und da kleine Begegnungen oder auch mal eine Einladung oder so, aber ich dachte, ey Leute, wisst ihr eigentlich, wie schwer das war? Wisst ihr eigentlich, wie schwer das war, überall Männer zu umgehen? Wieso kriege ich dafür jetzt keinen Preis, so nach dem Motto, ne? Habe mich dann aber natürlich gefangen und beruhigt und dachte so, ja, weil einfach andere Leute krassere Sachen machen, Charlotte, und die kriegen auch keinen Preis oder einen und haben den dann verdient. Aber
außerdem sitzen in den Jurys vornehmlich Männer, warum sollten die?
So, vielleicht auch das, genau. Aber ich hatte mir so ein bisschen gewünscht, dass da so eine Sisterhood oder sowas irgendwie auf mich zukommt und mich umarmt und sagt, Charlotte, da bist du endlich.
Wir haben so lange auf dich gewartet. Ja, nee, klar, also wünscht man
passiert.
Sich ja, dass es irgendwie zu was anderem
führt. Ich glaube, so einfach ist es aber auch nicht.
Kleine Anekdote wieder aus meiner Welt dazu, so das Filme machen. Ich habe lange nicht mehr so wenig mit Frauen im Team gearbeitet, wie in den letzten, ich würde sagen, 2-3 Jahren, sehr viel weniger als früher, weil die sind alle nicht mehr verfügbar, weil die so gut gebucht sind. So, also in dem Bereich kann ich ganz klar sagen, da hat die Bewusstmachung, der Diskurs hat was bewirkt und auch das, was du sicherlich auch versucht hast, da anzustoßen, auch die Vernetzung. Also ich weiß, dass es gibt eigene riesige WhatsApp-Gruppen für Tonfrauen in Deutschland. Es gibt große, große WhatsApp-Gruppen für Kamerafrauen in Deutschland. Also wo dann halt eben auch mal so, hey, ich habe eine Jobanfrage, ich kann nicht, wer von euch kann? Also so dieses Networking scheint da ganz gut zu funktionieren. Und bei mir ganz persönlich kommt es auch an, wie gesagt, dass es zu einer besseren, bewussteren Buchung dieser Person, wenn wir jetzt rein über die Arbeitswelt reden, führt. Und umso erschreckender fand ich eben diese Zahlen nochmal da aus der Musikwelt, wie wenig da halt Flinterpersonen insgesamt vertreten sind.
Aber naja, nur ganz kurz, aber guck mal, wenn die jetzt so gut educated sind und so cool sind, dass sie es geschafft haben in die Sphäre der Professionalität, wenn die jetzt sozusagen sich nicht mehr dumpen lassen im Lohnsektor, was sehr gut ist, dann entsteht wieder eine totale Lücke ganz nach unten. Ne? Mhm. Also das heißt, es müssten ja sozusagen exponentiell mehr Frauen oder Flinterpersonen generell nachwachsen, um auch mittelmäßig sein zu dürfen, wie Männer. Verstehst du? Weil jetzt gibt es eine Gourmet-Abteilung der Kamerafrauen und der Toningenieure und so. Und vielleicht sind das Flinterpersonen, aber die kann ich mir nicht mehr leisten.
Ah, das weiß ich gar nicht. Also ob die jetzt irgendwie auch so Preisabsprachen haben oder so, da ist leider die Branche nicht besonders weit. Das schafft eigentlich nur die Beleuchter-Szene irgendwie ganz klar.
Aber du zum
klare.
Beispiel, du arbeitest jetzt nicht mehr so viel mit Frauen und hast gesagt, weil die abgewandert sind in bessere Preis.
Nee, nicht, weil Segmente. Sie da besser bezahlt werden, sondern weil sie so gut gebucht werden. Also da ist dann teilweise schon 6 Monate im Voraus, sind die halt schon ausgebucht.
Ja, und
so.
Deswegen
jetzt ist nicht es über den Preis, das würde ich nicht sagen.
Also, ja, nee, aber ich will nur sagen, also wenn es sozusagen mehr davon gäbe, dann könnten wir alle mit Frauen oder Flinterpersonen arbeiten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil sonst sind die einfach schon wieder weggebucht. Also das war ja meine Erfahrung. Es gab einfach keine Mischerin. Es gab hier keine.
Ja, es braucht einfach mehr. Also genau.
Richtig.
So, letztlich
da sind wir uns
einig. Halt, genau, quantitativ mehr, damit da, genau, wie du sagst, halt irgendwie auch alle Bereiche und Berufsanfängerinnen genauso wie Professionelle schon lange im Geschäft. Und dadurch ergibt sich ja dann häufig auch so eine Preisstaffelung so in den Gagen.
So ist es.
So, ja. Ja, da sind wir dann eigentlich wieder so ein bisschen so beim Anfang. Also sichtbar machen, beziehungsweise sogar noch den Schritt davor, da muss erstmal genug sein, was man sichtbar machen kann.
Ja, genau.
So.
Genau.
Ja, dann haben wir jetzt eigentlich alles gelöst und ab jetzt wird's besser. Lass uns das doch einfach so machen, wie besprochen.
Okay, gut.
So. Also ich finde das sehr sehr, sehr, sehr toll, dass du dieses Experiment eingegangen bist.
Danke.
Also sowohl für dich persönlich, um daraus was zu lernen und was macht das eigentlich mit mir und bin ich da anders? Komme ich da anders an meine Kreativität ran? Als auch, um dann halt irgendwie auch diese Berufswelt zu stärken.
Mhm.
Was auch immer die Learnings daraus sind und die Konsequenzen. Ich finde, das ist ja auch legitim zu sagen, irgendwie, hey, und dann also du hast das ja gerade beschrieben, beim nächsten Mal mache ich es dann halt irgendwie trotzdem wieder anders und habe aber irgendwas rausgezogen. Und du hast da zumindest irgendwie halt mit ein paar Leuten an einem Album gearbeitet, die dann auch wieder ihre Erfahrungen damit gemacht haben. Wahrscheinlich für alle Beteiligten das erste Mal, dass sie an einer reinen Flinterproduktion beteiligt waren, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, so ein Album gab es irgendwie sonst nur in so im Punk-Sektor oder sowas mal, aber so in der Indie-Szene nicht. Ich wollte noch was ergänzen und zwar, ich glaube, die Fehlertoleranz ist auch noch so ein Stichwort, das wollte ich noch erwähnen.
Mhm.
Und zwar, es gibt so ein bisschen diesen Perfektheitsanspruch für Minderheiten, sich legitimieren zu müssen dadurch, dass sie perfekt sind. Das heißt, wenn die Frauen schon jetzt das ist ja sozusagen auch die Geschichte, die erzählt wird über Frauen, die in Chefetagen oder Führungspositionen kommen, dass die dann noch eigentlich de facto besser sind als ihre Konkurrenten.
Okay.
Und irgendeine Frau hat mal gesagt, wir sind alle erst gleichberechtigt, wenn wir auch alle mittelmäßig sein dürfen.
Mhm.
Das finde ich wichtig zu erwähnen. Und der Klassenkampf. Das hängt alles miteinander zusammen.
Am Ende ist es alles Klassismus.
Ja.
Ja.
Und nicht nachhaltig.
Ich sag mal, no justice, no peace.
Ja.
Ist eigentlich.
Speak truth to power.
Ja, die Losung bringt es eigentlich. Es ist echt ein schwieriges Gebiet, finde ich. Also, genau, alle müssen mittelmäßig sein dürfen. Und an irgendeinem Punkt ist es natürlich dann aber auch schwer auszudifferenzieren, wirst du jetzt nicht gebucht, einfach weil du mittelmäßig bist und das nicht ausreicht? Oder spielen andere Aspekte mit rein?
Ja, und ich glaube, es finden sich immer Gründe, jemanden zu buchen oder nicht zu buchen. Und man, also ein guter Freund von mir sagt immer, if you want to leave, you find reasons.
Mhm.
Ne? Und so rum wird ein Schuh draus. Mhm. Entweder du willst mit jemandem arbeiten und ich glaube, niemand will mittelmäßig sein. Aber auf dem Weg zur Exzellenz ist man zwischendurch mittelmäßig. Das ist nun mal so. Ja. Das heißt, man kann nicht von vornherein Perfektion erwarten. Was ich aber auch finde, ist, die müssen sich aber auch anstrengen. Also was mich richtig, richtig, richtig aggressiv macht, sind schlechte weibliche Drummer. Da raste ich aus. Schlechte weibliche Gitarristen, okay. Bassistinnen, okay. Obwohl Bassistinnen auch schon übel. Eigentlich geht nicht. Aber schlechte Drummerinnen, das geht einfach nicht. Das können wir uns nicht leisten. Die beschmutzen meine ganze politische Agenda. Ich finde, das geht nicht klar.
Bin ich froh, dass du das gesagt hast.
Ja. So, du findest es nämlich auch.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist ein interessanter Punkt. Man darf sich dann auch nicht dahinter verstecken. Oder so, also genauso wenig, wie ich sagen darf, also das sage ich jetzt mal so mir selber als Gebot, genauso wenig, wie ich sagen darf, naja, ist ja klar, weil mich will da keiner mehr beauftragen, weil ich bin ein alter weißer Mann. Mhm. So, das, nee. Mhm. Muss ich mich halt mehr anstrengen.
Na, außerdem ist deine Perspektive nie unwichtig für den Diskurs. Das müssen alte weiße Männer mal kapieren. Die Perspektive dieser Menschengruppe ist ja immer auch super wichtig für den ganzen Diskurs. Das heißt, ihr könnt Sachen richtig machen. Komplett. Und damit auch wieder reingeholt werden. Und so kommst du mir ehrlicherweise ohne jede Schleimerei vor. Also du kommst mir wie jemand vor, der das machen will, der es gut machen will, der integrativ arbeiten will. Und das versuche ich auch jedem Theaterintendanten zu sagen. Alter, du kannst Sachen halt richtig machen, dann bist du wieder bei uns im Team. Und das muss nicht zu deinem Nachteil sein, im Gegenteil, das kann zu deinem Vorteil sein. Und das heißt, man muss sich als Typ vielleicht auch mal hinterfragen, will ich meine Pimmelparty feiern oder will ich vielleicht was dazulernen, partizipieren, mich öffnen, ein bisschen von meinem Ego runter und mit anderen coolen Leuten, egal welchen Geschlechts, jetzt diese coole Sache machen. Mhm.
Absolut. Ja, also genau, man muss sich ständig und permanent irgendwie auf jeden Fall hinterfragen. Und das ist ja auch die Realität. Also es gibt auch Dinge, auf die ich anders schaue als vor 3, 5 und erst recht vor 10 Jahren.
Sven, und wie schön.
Wie schön, dann wird es so nämlich ist. Nicht langweilig.
Nee.
Ja, so. Charlotte, hast du uns noch einen Song für unsere Playlist mitgebracht?
Für eure Playlist, für eure zukünftige Tidal-Playlist habe ich euch einen Song mitgebracht und zwar vom viel erwähnten Album An den Albtraum von Charlotte Brandy und Friends. Und dieser Song heißt Geld.
Okay, was bedeutet dieser Song für dich?
Leichtigkeit inmitten eines untergehenden kapitalistischen Systems.
Leichtigkeit in der
Apokalypse.
In der Apokalypse, Dystopie. Okay.
Ja.
Und der ist auf dem besagten Album, Albtraum ist das Album, was...
Genau, also wer diesen Song jetzt bei euch hört, diese Person hört nur schwanzfreie Sachen.
Hört mal rein, was das mit euch macht, dieser Gedanke. ich pack auch noch einen Song drauf. Ich bin gerade so ein bisschen nostalgisch unterwegs. Kennst du das, dass du so Phasen hast? Also ich liebe Musik, ich liebe aktuelle Musik und dann gibt es aber auch manchmal so Phasen, wo ich so ein bisschen nostalgisch unterwegs bin. Und deswegen packe ich Sham 69 drauf mit If the Kids Are United, ein alter Punkrock-Klassiker. Und ich zitiere mal aus dem Text. Just take a look around. What do you see? Kids with feelings like you and me. Understand him, he'll understand you. For you is him and he is you. Ich wünsche mir eine Coverversion von dem Song von einer Flinterband mit einer kleinen Textänderung, nämlich Understand them, they'll understand you. For you are them and they are you. Dann wird richtig ein Schuh draus und dann haben wir diese eigentlich tolle Aussage im Kern irgendwie auch ins Jahr 2025 transportiert, weil ich glaube, die Jungs damals meinten, das Richtige haben es so ein bisschen nur auf ein Geschlecht bezogen. Also, if the kids are united, they will never be divided.
Cool.
Ist ein Motto, was in alle Richtungen für mich funktioniert.
Es macht was mit mir, direkt.
Geil.
Super.
Dann hören wir beide Songs gleich im Anschluss mal
durch.
Ja. Charlotte, so schön, dass du da gewesen bist. Danke für das anregende und interessante und schöne Gespräch.
Ja, ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
Und uns bleibt jetzt nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Staffel von Kopfsalat wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.